Falsche Zeit, falscher Ort. Der Podcast über Katastrophen und Unglücke mit Max und Hans.
Herzlich willkommen bei Falsche Zeit, falscher Ort, dem Podcast über Katastrophen und Unglücke mit mir, Hans, und
ich bin Max.
Den haben wir, normalerweise machen wir es andersrum, oder Max?
Ja, aber es geht ja auch so.
Mal ein bisschen was ausprobiert.
Ja.
Wir haben heute wieder eine neue Folge, und zwar haben wir die letzten Male über sehr große Fälle gesprochen. Wir hatten das Space Shuttle Spezial, den Zweiteiler, und da haben wir uns überlegt, wir machen diesmal wieder ein bisschen was Kleineres, und wir haben eine Nachricht aus der Community bekommen. Denn da hat sich jemand eine Frage gestellt, und zwar wurden wir gefragt, mögen wir eigentlich keine Straßenbahn?
Es war fast schon ein Vorwurf, gar keine Frage, aber wir haben das gar nicht so böse aufgefasst. Wir haben tatsächlich noch nie einen Fall über Straßenbahn gemacht, was die Frage wohl aufgeworfen hat bei diesem Hörer. Vielen Dank für deine Nachricht, ob wir irgendwie Straßenbahn uns nicht so interessieren, also nur große Eisenbahn und keine Straßenbahn. Diesen Vorwurf möchte ich aufs Allerschärfste zurückweisen, denn Hans, du weißt es, ich bin ein riesiger Straßenbahn-Fan tatsächlich.
Ich weiß, das ist, also dir vorzuwerfen, kein Interesse oder keine große Begeisterung für Straßenbahn zu haben, das ist eigentlich ist das eine riesige Frechheit. Wir machen hier keine Vorwürfe, das war natürlich nicht klar, weil wir vorhin noch nicht drüber gesprochen haben.
Das wusste ja natürlich nicht, aber du weißt das ganz gut, was ich so in meiner Freizeit eigentlich mache.
Ja, denn der ging unter die Gürtellinie, denn Max, du hast dir ja vor einiger Zeit einen richtig krassen Gaming-PC geholt. Ja. Du benutzt ihn aber für eine ganz besondere Sache. Möchtest du uns das sagen?
Genau, ich habe diesen Gaming-PC nur gebraucht, um Straßenbahn-Simulator zu spielen. Und ich will jetzt gar nicht so viel Werbung machen, aber das ist leicht rauszufinden. Es gibt auf jeden Fall einen Straßenbahn-Simulator, wo man in München und in Wien eine Linie jeweils fahren kann. Und ich habe das Ganze sogar mir mit einem, ich habe mir einen Joystick extra gekauft, um dann quasi so eine Art, ja, so einen Straßenbahnfahrerhebel zu haben und eben nicht mit Tastatur fahren zu müssen. Und ich will gar nicht wissen, wie viele Stunden da drin verbracht. Und wenn ich nicht gerade Straßenbahn-Simulator zocke, dann fahre ich gerne eine Echtstraßenbahn, indem ich einfach hinten mich reinsetze und quasi, ich will jetzt nicht sagen sinnlos, aber jetzt ohne konkretes Ziel durch die Gegend fahre, durch die Stadt fahre. Ich kann das aber wirklich jedem empfehlen, vielleicht auch, wenn man jetzt gar nicht so ein großer Straßenbahn-Fan ist. Aber ich finde, es ist eine schöne Beschäftigung, weil man kriegt kostenlos nicht, weil man hat ja ein Ticket gekauft, aber man kriegt eine Stadtrundfahrt. Und man kann ja in Stadtteile fahren, wo man noch nie war oder wo man noch nie irgendwie zufällig hingekommen ist oder nie hin wollte. Einfach mal eine Linie komplett vom Anfang bis zum Ende abfahren, und man sieht wahnsinnig viel. Es ist warm oder eben im Sommer auch kühl durch die Klimaanlage. Man sitzt gut, man kann einfach sich so die Stadt anschauen. Also ich finde, es ist eine tatsächlich sehr schöne und für mich entspannende Beschäftigung. Aber ich gebe es zu, es ist natürlich, jetzt sage ich mal, schon nichts, also es ist was Nerdiges, ja.
Auf jeden Fall, ich überlege gerade, ich habe ja sehr lange im Berliner Wedding gewohnt, und alle, die vielleicht mal Berlin-Besuch machen, eine spannende Strecke, die ich sehr empfehlen kann, das ist die M13. Ja. Die Tram, die aus dem Wedding, vom Wedding bis zur Warschauer Straße führt.
Ja, gerade am Wochenende, finde ich so. Oder nachts ist das immer, ja.
Das ist so die, welche Buslinie ist das nochmal in Berlin? Hier die Touribus, ich glaube die 100 oder 110 ist das ja, die ja auch so als so die inoffizieller Touristenbus quasi gehandelt wird, Sightseeing-Bus.
Ja.
Und als Alternative dazu, und wenn man Tram fahren möchte, empfehle ich einfach mal die M13. Falls ihr es macht, sagt Bescheid, wie es war.
Ja.
Und dazu muss man auch natürlich sagen, es geht ja nicht um Berlin heute, denn du, das haben wir ja schon öfters gesprochen, deine Wahlheimat ist ja Wien.
Genau, und dieser Fall heute verbindet quasi meine beiden großen Leidenschaften, Straßenbahn und Wien. Ich mag Wien total gerne und ich finde, Wien hat eines der besten Straßenbahnnetze der Welt. Nicht das beste, aber eines der besten, finde ich. Und es ist einfach wahnsinnig groß. Es hat eine lange Geschichte und es hat für mich einfach auch so einen Charme. Es gibt in Wien zum Glück noch auch so ältere Bahnen, die seit, boah, ich weiß gar nicht, wie vielen Jahrzehnten durch die Gegend fahren. Und wenn du so eine alte Bahn hast, die dann so in Wien irgendwie über den berühmten Ring fährt, ist das, ja, da geht mir das Herz auf. Und deshalb dieser Fall heute verbindet so beides, wobei dieser Fall auch einfach auch tragisch ist, muss man jetzt auch sagen. Wir sprechen über einen Straßenbahnunfall, der ja der größte und schlimmste ist, der sich in der Geschichte der Wiener Straßenbahn je ereignet hat. Ist schon relativ lange her, 1960. Und über diesen Fall sprechen wir heute.
Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und würde auch sagen, Max, nimm uns doch mal mit ins Jahr 1960 nach Wien.
Der 2. August 1960 ist in der österreichischen Hauptstadt Wien ein Tag wie jeder andere. Am Nachmittag setzt der tägliche Berufsverkehr ein. Das damals schon dichte Straßenbahnnetz bringt tausende Menschen jeden Tag in die Arbeit und wieder nach Hause. Die Linie 39 verbindet den Schottenring in der Innenstadt mit Sievering, einem Stadtteil im 19. Gemeindebezirk Döbling. Eingesetzt werden dort die alten Trams des Typs K. Sie wurden ab 1912 gebaut und sollen bald durch neue Züge ersetzt werden. Doch 1960 gehören sie noch zum Alltagsbild in Wien, mit fast 50 Jahren Dauereinsatz auf Wiener Schienen. Gegen 16.30 Uhr ist ein Zug der Linie 39 unterwegs von Sievering kommend Richtung Schottenring. Doch die Fahrt verläuft anders als sonst. Bereits nach der Abfahrt gibt es Schwierigkeiten mit der Bremse. An einzelnen Haltestellen wird erst im letzten Moment angehalten, an anderen wird ganz durchgefahren. Die ersten Fahrgäste sind so beunruhigt, dass sie aussteigen und auf die nächste Tram warten. Die Fahrgäste, die im Zug bleiben, werden in den nächsten Minuten geradewegs auf eine Katastrophe zufahren. Auf der abschüssigen Billrothstraße wird die Straßenbahn immer schneller und schneller und entgleist schließlich in einer Rechtskurve. Dort nähert sich zu dieser Zeit eine Tram aus der Gegenrichtung. Beide Züge prallen jetzt aufeinander. 19 Menschen sterben, über 100 werden zum Teil schwer verletzt.
Wahnsinn, also das ist eigentlich schon ein krasser Fall. Also wir hatten ja gesagt, wir machen ein bisschen was Kleineres diesmal, aber eigentlich ist das ja schon ein wahnsinnig tragischer Fall mit 19 Todesopfern, vielen, vielen Schwerverletzten. Und da sind schon einige Sachen drin gewesen, wo ich auf jeden Fall natürlich sehr viel mehr drüber erfahren möchte. Bevor wir uns das Unglück jetzt aber nochmal genauer anschauen und für alle auch, die Wien jetzt nicht so gut kennen, da will ich mich also auch tatsächlich dazu ziehen. Ich habe dich ja auch schon besucht und wir waren in Wien unterwegs, aber tatsächlich muss ich immer noch sagen, ist jetzt nicht, dass ich mich wahnsinnig gut in Wien auskenne oder irgendwas. Also was kannst du uns dort über das Straßennetz dort erzählen?
Genau, also die Straßenbahn in Wien hat eine echt lange Geschichte, geht zurück auf eine Pferdestraßenbahn 1865. 1883 wurde dann schon die erste Tram so mit Dampf betrieben und ab 1897 ging es dann richtig voran, was so die Entwicklung angeht, denn dort wurde dann das Straßenbahnnetz immer schneller elektrifiziert und ja, so zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg gab es so in Wien den Höhepunkt, was den Ausbau des Straßenbahnnetzes anging. Heute ist die Straßenbahn in städtischer Hand, also das ist ja der Normalfall, betrieben von den Wiener Linien. Früher war das aber nicht so, da war das Ganze ja quasi privat betrieben von zwei Gesellschaften. Auch das gab es damals noch öfter, dass es so private Tram- oder auch Eisenbahngesellschaften gab. Heute ist das Ganze eben kommunal organisiert über die Stadtwerke und die Wiener Linien. 2019 sind fast 305 Millionen Passagiere im Jahr gefahren, finde ich wahnsinnig viel.
Total krass, habe ich mir erst gedacht, dass vielleicht ein Tippfehler ist und habe es auch nochmal nachgeschaut, aber es ist tatsächlich so.
Ja, ist Wahnsinn, ja. Das Streckennetz ist ziemlich groß, also die Gleislänge beträgt 430 Kilometer insgesamt. Es verkehren heute 28 Linien und es ist neben der U-Bahn in Wien einfach so das Rückgrat im öffentlichen Verkehr. Und ich habe es gesagt, 430 Kilometer Gleislänge und ist damit eines der größten Tramnetze weltweit, das sechstgrößte weltweit. Hans, jetzt die Profifrage für dich. Wo glaubst du oder vermutest du, ist denn das größte Straßenbahnnetz der Welt?
Boah, das ist eine wahnsinnig gute Frage. Ich hätte jetzt sogar fast tatsächlich Berlin gesagt, weil ich glaube, Berlin ist ja auch nochmal ein Stück größer, also hat auch nochmal ein ganzes Stück mehr Einwohner als Wien. Ich mich nicht erinnere, vielleicht Wien, weißt du das?
Ja, so um die 2 Millionen, glaube ich.
2 Millionen, gut, dann ist Berlin ja echt fast nochmal gut 1,5 Millionen, wenn sich sogar noch mehr mittlerweile größer. Aber um ganz ehrlich zu sein, weiß ich es nicht genau.
Ja, ich hätte, meine Vermutung wäre Prag gewesen, weil Prag oder generell irgendwas im eher so Richtung Osten oder vielleicht auch so im Russland etwas, weil so Straßenbahn, muss man ja auch sagen, alle auch so früheren Sowjetstaaten lieben Straßenbahn, also das ist oft so ein Verkehrsmittel im Osten, was du übrigens auch in Berlin siehst, weil es gibt westlichen Teil, eher so ehemaligen westlichen Teil Berlins, kaum Straßenbahn oder wird jetzt erst wieder so neu gebaut, aber im ehemaligen Ostberlin gibt's ein wahnsinnig dichtes Straßenbahnnetz. Also das siehst du in Berlin ganz gut und das ist auch etwas, was man weltweit durchaus auch sehen kann. Deshalb hat mich die Antwort überrascht, das größte Straßenbahnnetz der Welt ist in Australien, in Melbourne. Hätte ich nie gedacht.
Ach krass, nee, das hätte ich tatsächlich auch jetzt nicht erwartet. Das finde ich spannend.
Ja, voll. Genau, also haben wir alle was dazugelernt. Es ist in Melbourne.
Es gibt da keine bezahlte Werbung. Es gibt da dieses Spiel, ich glaube, das hast du auch schon mal bei mir gesehen, Mini-Metro. Kann ich extrem empfehlen.
Stimmt.
Und dort ist tatsächlich Melbourne ein Level. Und dort geht es dann tatsächlich auch um die Tram und nicht um Züge. Also ja, klar, hätte ich vielleicht wissen müssen, aber nee, hätte ich tatsächlich so nicht auf dem Schirm gehabt.
Ja, genau. Also hat mich auch überrascht. Ja, so viel die Fakten zum Straßenbahnnetz in Wien.
Ja, und was mich zusätzlich dazu noch interessiert, also Wien ist ja in Bezirke eingeteilt, die durchnummeriert sind. Das habe ich schon mehrmals gesehen hier, der so und so vielte Bezirk und so weiter. Und du hattest vorhin den 19. Bezirk erwähnt. Wie ist das System dort in Wien insgesamt, für auch wieder für alle, die die Stadt nicht so gut kennen?
Ja, das ist etwas, was man so aus deutschen Städten nicht kennt oder ich wüsste keine, wo das Ganze so ist. Genau, also in Wien sind die Stadtbezirke durchnummeriert. Es gibt insgesamt 23 Bezirke, also eben vom 1. Bezirk bis zum 23. Bezirk. Und jeder Bezirk hat aber auch einen Namen und gleichzeitig eben eine Nummer. Also es ist beides vorhanden. Zum Beispiel ist der Stadtbezirk Josefstadt ist der 8. Bezirk. Und es wird in Wien beides verwendet. Die meisten, so aus meiner Beobachtung oder auch so aus meinem sozialen Umfeld, sagen eigentlich immer eher die Zahl. Und ich finde, das hat auch einfach so einen Charme, dass du sagst so, keine Ahnung, ich gehe heute ins Kino im 7. oder ich gehe essen im 4. Bezirk. So, ich finde, das hat was sehr Schönes.
Ja.
Man sieht es auch in so Dokus irgendwie, die so ein bisschen älter sind und wo es irgendwie um Wien geht, da wird dann oft die Formulierung verwendet im 2. Wiener Gemeindebezirk. Finde ich noch schöner, wenn man das so lange sagt, also ganz offiziell. Und ist eben ganz normal, also auch in offiziellen Dokumenten, Unterlagen. Zum Beispiel sind auch die Nummern auf jedem Straßenschild vor dem Straßennamen steht das drauf. Also du weißt auch immer, wo du in der Stadt bist, in welchem Bezirk. Und auch in der Postleitzahl ist das übrigens sichtbar. Also Postleitzahlen in Österreich sind vierstellig. Und die 2. und 3. Ziffer geben dann immer den Bezirk an. Also zum Beispiel, wenn du die Postleitzahl 1060 hast, dann wohnst du im 6. Bezirk. Oder 1116 wäre dann der 16. Bezirk. Kleiner Funfact am Rande für die Wien-Profis, der Flughafen selbst ist nicht im Stadtgebiet, hat deshalb übrigens die Postleitzahl 1300. Und es gibt eben sehr unterschiedliche Bezirke, ähnlich auch wie in Berlin, wo jeder Bezirk so seinen eigenen Charme hat oder sich durch irgendwas Besonderes auszeichnet, ist in anderen Städten natürlich auch so. Und diese Zahlen, diese Durchnummerierung erleichtert, finde ich, total die Orientierung, weil du viel einfacher weißt, wo du bist oder auch weißt, welcher Bezirk ist daneben oder über, unter dir. Und es hat einfach, wie gesagt, irgendwie so einen gewissen Charme, also auf mich jedenfalls. Und um jetzt so den Bogen zu schlagen zum Unfall, über den wir ja heute in dieser Folge sprechen wollen, der Unfall selbst ist im 19. Bezirk passiert, das ist Döbling. Das ist so im Nordwesten von Wien, ist ein durchaus nobler, vornehmer Stadtteil, viele Villen, auch viele Weinberge, sehr idyllisch, aber auf der anderen Seite auch eine ganz gute soziale Durchmischung. Also es gibt dort auch viele Gemeindewohnungen, also das sind alles städtische Wohnungen, etwas, wo Wien ja auch durchaus weltweit bekannt ist und als Vorbild gilt, was so diesen sozialen Wohnungsbau angeht. Und im 19. Bezirk ist zum Beispiel auch der Karl-Marx-Hof, kann ich auch sehr empfehlen. Das ist nämlich der, ich glaube, größte zusammenhängende Gemeindebau in Europa sogar. Ist sehr groß, ist architektonisch wahnsinnig spannend und schön. Man kann dort auch Führungen machen und ist dort eben auch im 19. Bezirk. Und der Ort des Unfalls, um es jetzt noch ein bisschen konkreter zu machen, ist die Kreuzung Billroth-Straße, Döblinger Hauptstraße.
Das wäre vielleicht was für unseren Falsche Zeit, Falscher Ort Reiseguide.
Stimmt, ja. Den wir immer noch nicht haben.
Den wir immer noch nicht haben. Wir haben tatsächlich aber auch sogar schon positives Feedback aus der Community zu bekommen. Vielleicht nehmen wir uns das doch irgendwann nochmal vor, weil es an sich so, finde ich spannend, will da jetzt gar nicht jetzt so weit von abweichen, aber ich finde es total spannend. Wir kriegen immer mal wieder Nachrichten, freuen uns auch immer wieder von Zuhörerinnen und Zuhörer, die halt tatsächlich die Orte besuchen. Ne? Also die dann schicken uns dann ein Bild hier, ich weiß beispielsweise, wo das Zugunglück von Eschede passiert ist, finde ich immer total spannend. Deswegen, ja. Ich finde an sich immer, dass es eine gute Idee ist, da auch eben, ja, weil es doch eben dann immer so auch so eine gewisse, also man, wenn man weiß, was an diesen Orten passiert ist, dann ist das immer noch mal so ein bisschen was anderes, finde ich. Aber ich will überhaupt nicht so ablenken, zurück zum Unfall. Du hattest gesagt, also die Bahn fährt ja los und es beginnt quasi schon direkt die ersten Probleme, oder?
Genau, muss man so sagen. Also es ist jetzt 16.25 Uhr und da zu dieser Zeit fährt dieser Zug, diese Tram von der Anfangsstation in Siefering los und ja, quasi 5 Minuten später werden die ersten Fahrgäste schon unruhig, denn die Tram hat Bremsprobleme. Das heißt konkret, die Tram fährt viel zu schnell in die Haltestellen, bremst dann oft erst so im letzten Moment, also schafft es gerade noch so mit den Türen richtig an der Haltestelle stehen zu bleiben. Und erste Fahrgäste berichten dann hinterher, dass sie aus Sorge aus diesem Zug ausgestiegen sind und dann gesagt haben, okay, na, das ist, irgendwas läuft hier nicht richtig oder nicht so, wie sie es kennen. Und sie steigen dann lieber aus und warten dann auf die nächste Straßenbahn. Und man muss sagen, sie sollten wirklich Recht behalten, denn um 16.43 Uhr, also so gute 15 Minuten nach der Abfahrt, kommt es wieder zu einer ziemlichen brenzligen Situation in der Haltestelle Peter-Jordan-Straße. Auch hier hat die Tram massive Probleme, stehen zu bleiben. Also wirklich so erst im letzten Moment hält die Bahn dann an.
Und dann kommt es ja auch eigentlich quasi fast gleich darauf zur Katastrophe.
Genau, das muss man so sagen, denn die Bahn fährt dann daraufhin die relativ steile, abschüssige Billroth-Straße hinunter. Und du kannst es dir vorstellen, wenn es vorher schon Bremsprobleme gab und jetzt fährt diese Bahn über diese ja eben abschüssige Straße nach unten, die Tram wird immer schneller und schneller. Und sie ist jetzt sogar so schnell, dass die Tram sogar Autos überholt. Und das ist so der Moment, wo die Fahrgäste, die noch in der Bahn sind, so ja vollends Panik bekommen. Manche springen sogar noch ab. Das verwundert dich jetzt vielleicht oder euch, ich weiß es nicht. Denn damals, musst du dir vorstellen, gab es noch so offene Plattformen. Also es gab nicht diese festen, verriegelten Türen, die wir jetzt heute überall haben, sondern das waren mehr so offene Wagen. Und deshalb konnte man damals abspringen. Es gab ja eben keine Türen. Es war dann eben aber auch entsprechend im Winter oft kalt oder zugiger. Und das haben manche Menschen dann noch gemacht. Und es war tatsächlich die bessere Entscheidung, die richtige Entscheidung. Denn um 16.45 Uhr kommt es dann zur Katastrophe. Mit viel zu hoher Geschwindigkeit springt nämlich diese Straßenbahn an der Kreuzung Billroth-Straße, Döblinger Hauptstraße, in einer Weiche aus den Schienen und entgleist.
Ich finde diese Vorstellung da so krass, da eben drin zu sitzen und zu merken, dass diese Tram immer schneller wird und wie du ja gesagt hast, auch Autos überholt. Das finde ich, das ist eine wahnsinnig gruselige Vorstellung, einfach da dann drin zu sitzen. Und ich, wie du gesagt hast, ich muss mich auch noch mal einmal ganz kurz sagen, stimmt, das ist ja 1960, wo einfach Sachen auch immer noch ein bisschen anders waren und deswegen natürlich auch Leute wahrscheinlich einfach rausspringen konnten. Aber ja, boah, gruselige Vorstellung. Eine Sache, die ich denken musste, die auch nicht so viel damit zu tun hat, aber kennst du das bei so Straßen, die dann so durch Berge führen, durch Serpentinen und so weiter, wo du dann diese Ausfahrten siehst, ich glaube vor allem für LKWs, die dann so mit Sand sind, muss ich jedes Mal dran denken. Und wenn man dann da auch noch so Bremsspuren oder Reifenspuren sieht, ist immer ein bisschen gruselig, weil ich dann weiß, okay, krass, da musste jemand tatsächlich ausweichen, weil er nicht mehr bremsen konnte.
Es erinnert, du hast recht, und jetzt, wo du sagst, es erinnert mich auch an einen Fall, den wir auch besprochen haben, diesen Tanklaster-Unfall in Herborn in Hessen, weil wir da ja auch dann am Ende auch über diese Notspuren sprechen, wo eben Autos oder vor allem auch LKWs, die nicht mehr bremsen können oder Probleme haben, ausweichen können. Und im Grunde war das damals ja auch so, dass dieser Laster nicht bremsen konnte. Er ist immer schneller geworden auf dieser abschüssigen Westerwaldstraße dort in Herborn. Und das Ganze jetzt ähnlich in Wien auch eben als Straßenbahn und mit auf einer abschüssigen Straße. Und weil du auch erwähnt hast, 1960, okay, da waren Straßenbahnen natürlich noch anders und es gab eben diese offenen Plattformen und keine Türen. Lag aber auch daran, dass selbst für 1960 das extrem veraltete Straßenbahnen waren, also gebaut ab 1912, das musst du dir auch mal vorstellen. Das wäre noch eine komplett andere Zeit, also so auch so vorm Zweiten Weltkrieg wurden diese Straßenbahnen dann schon, wurden die dann eingesetzt, und dass du quasi 50 Jahre später fahren die immer noch so als etwas, wo Leute zur Arbeit fahren. Also finde ich auch total Wahnsinn, wie veraltet diese Bahnen zu diesem Zeitpunkt schon waren.
Das stimmt, das ist ja sogar, es war ja sogar noch vor dem Ersten Weltkrieg sogar noch.
Ja, also, stimmt. Ja, richtig, hast recht.
Ja, wahnsinnig veraltete Technik. Krass, ja, spannend auf jeden Fall. Und also das heißt, diese Straßenbahn rauscht diese Straße runter, entgleist, und als wäre es noch nicht schlimm genug alles, kommt genau ja an dieser Stelle dann auch noch genau zu dieser Zeit eine andere Straßenbahn aus genau der entgegengesetzten Richtung.
Genau, und das hatte natürlich, wie du dir vorstellen kannst, ziemlich verheerende Folgen. Wir erinnern uns, die Tram kommt in einer Rechtskurve ab und genau dort fährt aber eine Tram aus der Gegenrichtung, vom Schottentor kommt, und der ja quasi ungebremste Triebwagen von oben, der bäumt sich auf, stößt mit diesem Gegenzug zusammen, und die Wucht, die Energie bei diesem Aufprall, die war so heftig, dass das Dach der ungebremsten Tram, das bohrt sich regelrecht bis in die Wagenmitte des entgegenkommenden Wagens. An der Kreuzung steht zu diesem Zeitpunkt des Unglücks auch ein Polizeibeamter, und der wird so quasi zufällig Zeuge dieses Unfalls, und er schätzt hinterher, dass die ungebremste Tram so mit so um die 60 km/h unterwegs war, als sie entgleist ist. Also viel zu schnell für diesen engen Weichen und Kurven. Und ein anderer Augenzeuge sagt, dass die Tram, er schätzt, zu 70 km/h gefahren ist. Also irgendwas so zwischen 60 und 70, also viel zu schnell. Und an dieser Kreuzung kam aber nicht nur die Tram aus der Gegenrichtung entgegen. Es standen da natürlich auch Autos rum oder sind da lang gefahren, vor allem zum Berufsverkehr, jetzt eben so um kurz vor 17 Uhr. Und die Autofahrer dort hatten Glück, also sie haben sehr geistesgegenwärtig reagiert, sie haben sehr schnell reagiert und haben dann einfach Gas gegeben, also sind quasi vor diesem drohenden Unglück noch schnell weggefahren und wurden so dann auch nicht in diesen Unfall involviert. Und ja, durch diesen Zusammenstoß der beiden Trams sind beide entgleist. Die Trams, die Straßenbahn, bestanden aus jeweils einem Triebwagen und einem sogenannten Beiwagen, also aus, kann man sagen, zwei Wagen, und beide Triebwagen sind umgekippt. Also die Triebwagen vorne sind umgekippt, die Beiwagen hinten dran, die sind noch aufrecht stehen geblieben. Und was auch noch ganz interessant ist, auch für die damalige Zeit, die Wagenkästen waren damals noch aus Holz, weil, wie gesagt, 1912 gebaut und eben nicht aus Metall. Und diese Wagenkästen wurden jetzt sehr stark zerstört. Teilweise wurde eben auch das Dach abgerissen. Und Holz ist eben zum einen leicht zerstörbar. Also es ist natürlich jetzt nicht so stabil wie eben Metall. Und das Ganze führt aber noch zu einem anderen, ziemlich dramatischen Problem. Weil der Holzkasten, aus dem diese Tram so besteht, kaputt geht, wird das Holz in lauter sehr scharfe Splitter geborsten. Und diese Splitter, die fliegen jetzt durch den ganzen Fahrgastraum und verletzen eben viele Fahrgäste wahnsinnig schwer. Einige erleiden durch die Holzsplitter sogar tödliche Verletzungen. Und wie vorhin kurz erwähnt, der Unfall passierte eben nachmittags. Es ist jetzt so 16.45 Uhr. Das heißt, in Wien ist Berufsverkehr. Beide Züge waren auch einfach stark besetzt mit vielen Fahrgästen. Auch im Zug, der aus der anderen Richtung kam, eben aus der Innenstadt raus in die Randbezirke, waren einfach viele Fahrgäste auf dem Weg von der Arbeit nach Hause. Und das Ganze dann eben kombiniert mit diesen scharfkantigen Holzsplittern, die sich jetzt da quer durch den Wagen verteilen, hatte das Ganze ja wirklich ziemlich tragische Folgen.
Boah, ich finde, das ist so eine schreckliche, grausame Vorstellung einfach. Ich hatte mich tatsächlich auch zu Beginn des Falls tatsächlich auch irgendwie gefragt, wie kann das sein, dass, also klar, ein katastrophaler Zusammenstoß, aber trotzdem, wie kann das sein, dass dort wirklich 20 Menschen bei ums Leben kommen? Und ja, finde ich einfach grausam, dass da auch so eben einige einfach durch diese Holzsplitter wirkt, also noch nicht mal ja wirklich durch den Aufprall an sich, sondern eben dadurch, dass der im Grunde genommen, ich denke, da kommt auch dieser Aspekt der veralteten Technik, veralteten Bauweise und so weiter, dadurch eben durch das Zerbersten dieser Holzsplitter zu so vielen Verletzungen und auch Todesopfern gekommen ist. Also ja, wahnsinnig grausam einfach fand ich. Das finde ich echt schrecklich, diese Vorstellung einfach. Nach dem Zusammenstoß, wie ging es da weiter?
Das kann man recht genau sagen, denn die Wiener Verkehrsbetriebe haben und auch die Einsatzkräfte natürlich haben damals ein sehr genaues Protokoll dazu angefertigt, also quasi minutengenau. Und so lässt sich das alles ganz gut rekonstruieren. Also um 16.55 Uhr wurde dann voller Polizeialarm ausgelöst. Die ersten Polizeiautos sind da zu diesem Zeitpunkt schon eingetroffen. Auch ein Einsatzkommando wurde angefordert. Und schon eine Minute später sind insgesamt 15 Rettungswagen auf dem Weg zur Unglücksstelle. Die ersten Schwerverletzten konnten schon um 17 Uhr gerettet werden. Polizei, Feuerwehr und auch vorbeilaufende Passanten haben da alle zusammengeholfen, damit sie diese Schwerverletzten so schnell wie möglich aus diesen quasi völlig zerstörten Wagen retten können. Um 17.10 Uhr ist dann ein 50 Mann starkes Polizeikommando vor Ort. Die Unfallstelle wird jetzt großflächig abgeriegelt. Und um 17.16 Uhr verbreiten sich dann die ersten Meldungen über die Zahl der Verletzten. Und in diesen ersten Meldungen wird von mindestens 30 Personen gesprochen, die schwer verletzt sind. Das meldet ein Funkwagen der Polizei. Und dann werden kurz darauf auch alle Ärzte der Umgebung alarmiert. Alarm in den Krankenhäusern wird ausgelöst. Auch Operationssäle werden vorbereitet. Also man stellt sich so dann wirklich auf eine sehr große Katastrophe mit einer sehr großen Anzahl an Verletzten ein. Um 17.30 Uhr werden die ersten Schwerverletzten dann auch in die Krankenhäuser transportiert. Und dort bilden sich dann aber gleich ziemlich große Menschenansammlungen, teilweise auch von Angehörigen, die ziemlich verzweifelt sind, denn 1960, es gab natürlich kein Handy und diese Meldung hat sich dann übers Radio verbreitet, da sprechen wir auch gleich nochmal im Detail drüber. Und man hat kein Handy, aber man weiß natürlich irgendwie Angehörige oder Freunde, dass es so deren Weg nach Hause, dort sind sie unterwegs, die sind jetzt, machen Feierabend, also das könnte zeitlich passen. Und so musste dann auch teilweise die Polizei einschreiten und die Krankenhäuser abriegeln. Um 17.40 Uhr, also so gut eine Stunde nach der Katastrophe, gab es dann auch erst die erste genaue Meldung über Opferzahlen. Da wird dann von 10 Toten und 80 Verletzten gesprochen. Und um 18.03 Uhr steht dann auch der Name des ersten Todesopfers fest. Es ist der Straßenbahnfahrer selbst, Franz Tummler. Über den sprechen wir auch gleich noch. Und bis die anderen Toten identifiziert werden, dauert es teilweise wirklich noch Tage. Und um 22.05 Uhr abends haben dann die Einsatzkräfte so einen weiteren Überblick. Jetzt wird von 16 Todesopfern gesprochen. Und insgesamt wird die Zahl dann am Ende auf 19 Todesopfer steigen und über 100 Menschen werden zum Teil wirklich schwer verletzt.
Ja, echt schrecklicher Fall einfach. Und das ist dann ja eigentlich, und ich denke, die werden sich natürlich auch exakt diese Frage schon damals gestellt haben, als eben gerade noch eben die Opfer versorgt worden und so weiter. Und ich denke, wie man dann natürlich nicht mehr fragen konnte, weil, wie du gesagt hast, er wurde als der erste Tote identifiziert, der Tramfahrer selbst. Das heißt, im Grunde genommen auch ein wichtiger Zeuge, den man nicht befragen konnte. Und dann bleibt ja einfach die große Frage, denn das war ja einfach der Grund, mit viel zu überhöhter Geschwindigkeit hat nicht gebremst, ist dort dann deswegen entgleist. Also, warum konnte die Tram nicht bremsen?
Ja, man ging zunächst von einem technischen Problem aus, also von einem Bremsversagen, und man hat den kaputten Zug dann auch sehr genau untersucht, hat sich insbesondere auch die Bremsen natürlich angeschaut, und man kommt zum Ergebnis, es ist alles in Ordnung. Es gibt keinerlei Auffälligkeiten, was so die Technik angeht. Man hat das Ganze aber wirklich so genau gemacht, dass man sogar danach noch Probefahrten unternommen hat. Und man ist dann mit einer baugleichen Tram ist man genau dieselbe Strecke abgefahren, bewusst auch mit zu hoher Geschwindigkeit. Also man ist bewusst eben zu schnell gefahren, um das Ganze so detailgenau wie möglich nachzubauen. Und auch hier kam man dann zum Ergebnis, es wäre jederzeit möglich gewesen, diese Straßenbahn rechtzeitig zum Stehen zu bringen. Allein die Handbremse hätte dazu schon gereicht. Wahnsinn. Also ja, es ist eine sehr interessante Sache, wo man jetzt steht bei der Untersuchung, weil die Technik hat bei dieser speziellen Tram funktioniert und man hat sie eben danach nachgestellt. Fakt ist aber, beim Unglückstag ist es eben nicht dazu gekommen. Also die Straßenbahn hat hier nicht angehalten. Und die große Frage, die im Raum steht, ist ja eben das nach dem Warum. Und nachdem man den Straßenbahnfahrer dieser Straßenbahn eben nicht mehr befragen konnte, du hast es ja auch erwähnt, der ist bei dem Unfall ums Leben gekommen, hat man hinterher eine Obduktion angeordnet und dort kam man dann ziemlich schnell zu einer Ursache. Und das ist etwas, was wir in all den Fällen, die wir besprochen haben, so noch nie hatten, diese Ursache, denn der Fahrer war schlicht und einfach schwer betrunken. Er hatte im Blut 2,6 Promille Alkohol und so war er quasi alkoholbedingt einfach nicht mehr in der Lage, diesen Zug zum Stehen zu bringen. Und das erklärt auch, warum es bereits vorher diese Probleme gab, warum er Haltestellen nicht richtig getroffen hat, warum er erst im letzten Moment angehalten hat. Er ist einfach betrunken gefahren. Und diese Ursache ist am Ende ja so einfach wie auch tragisch. Ein betrunkener Straßenbahnfahrer hat diesen Unfall ausgelöst.
Das ist echt total krass. Und du hattest ja auch gesagt, es gab ja sogar Passagiere, denen das nicht geheuer war und sogar vorher dann ausgestiegen sind. Das sind ja quasi die werden am Ende des Tages auch gedacht haben, boah, welcher riesigen Katastrophe sie da entkommen sind. Aber ja, so ein eigentlich total triviales Problem, was da fast 20 Menschenleben gefordert hat. Hatte das denn Folgen für die Stadt Wien und die Verkehrsbetriebe? Weil eigentlich kann das ja nicht sein, dass da jemand besoffen eine Tram durch Wien fährt.
Ja, ist richtig. Also um es mal ein bisschen zusammenzufassen, was nach dieser Katastrophe in Wien passiert ist, der damalige Wiener Bürgermeister Franz Jonas, der kam dann gleich nach dem Unglück zum Unfallort selbst und der Bürgermeister wollte dann danach auch so schnell wie möglich die Bevölkerung über das Unglück informieren. Wie gesagt, 1960, es war eine komplett andere Zeit, was so Kommunikation angeht. Es gab kein Internet, es gab keine Handys, niemand hatte irgendwie Push-Benachrichtigungen auf seinem Handy. Also das lief damals einfach noch anders ab. Und der Bürgermeister fuhr dann damals einfach direkt vom Unglücksort in das ORF-Funkhaus. Das war damals noch in der Argentinierstraße im 4. Bezirk. By the way, ein sehr schönes Gebäude. Der ORF ist da aber nicht mehr drin. Der ist mittlerweile in einem anderen Gebäude. Das Gebäude selbst gibt's aber noch und dort ist er dann eben hingefahren. Dort wurde dann das laufende Radioprogramm unterbrochen und der Wiener Bürgermeister selbst hat dann quasi eine Zusammenfassung gegeben über dieses Unglück, was da passiert ist, hat die Bevölkerung, hat die Wiener informiert, hat auch den Angehörigen sein Beileid ausgesprochen und am Abend fuhr er dann noch in zwei Krankenhäuser der Stadt, hat dort die Verletzten besucht und ja, war eben wirklich sehr präsent bei diesem Unglück. Die Wiener Verkehrsbetriebe selbst haben natürlich auch eine Untersuchung eingeleitet und dort wurde dann eben nochmal genau herausgefunden, wieso die letzten Minuten in dieser Straßenbahn waren. Ein Ergebnis war eben, dass die elektrische Bremse, die sonst benutzt wird, um die Straßenbahn anzuhalten, die war nur auf Stufe 2 eingestellt Und das hat eben auf dieser abschüssigen Straße einfach nicht mehr gereicht zum Bremsen. Also der Straßenbahnfahrer war eben einfach ja zu betrunken. Er hat das nicht mehr realisiert oder wahrgenommen oder er konnte es nicht mehr umsetzen. Die Tram selbst hat aber neben dieser elektrischen Bremse, die im Normalfall benutzt wird, noch eine weitere, eine Handbremse und eine Schienenbremse. Und ja, beide hat der Unglücksfahrer einfach nicht benutzt. Also er war einfach zu betrunken, er hat das überhaupt nicht mehr überrissen, was da mit ihm passiert mit der Straßenbahn, und konnte einfach da nicht mehr richtig arbeiten. Ja, und nach Abschluss der Rettungs- und Bergungsarbeiten wurden die beiden kaputten Tramgarnituren in den Betriebshof gebracht. Dort standen sie dann so lange, bis die Untersuchungen, auch die offiziellen Untersuchungen der Behörden, abgeschlossen waren.
Max, eine kleine Frage zwischendurch. Der Unterschied zwischen der elektrischen Bremse und der Schienenbremse?
Ja, die elektrische Bremse benutzt quasi den Motor, der dann so als Generator benutzt wird, um den Zug abzubremsen. Und die Schienenbremse selbst, das sind so so Magnete, die dann quasi so abgesenkt werden und sich auf die Schiene legen und dadurch eben abbremsen, ja.
Verstehe.
Ja.
Da als nächstes, also im Grunde genommen, ich stelle mir vor, also im Grunde genommen, die Schuld ist ja dann eigentlich ziemlich klar bestimmt worden, aber ich stelle mir auch vor, strafrechtlich hat das natürlich wahrscheinlich keinerlei Folgen gehabt, denn der Hauptschuldige, der Tramfahrer selbst, der eben betrunken diese Straßenbahn gefahren ist, der ist ja bei dem Unglück ums Leben gekommen.
Richtig, das heißt, strafrechtlich hatte das ganze Unglück keine Folgen, aber es gab zumindest von politischer Seite den Versuch, aus diesem Unglück ja politisches Kapital zu schlagen. Der damalige Stadtrat in Wien, zuständig für Verkehr, hat sich mit einem Wiener Automobilhersteller angelegt. Gräf und Stift hieß die Firma damals. Die hat vor allem LKWs, aber auch Busse gebaut. Und diese Busse hat diese Firma an die Wiener Verkehrsbetriebe geliefert. Und der Stadtrat hat sich jedenfalls nach dem Unglück darüber beschwert, warum eben diese besagte Firma es nicht schafft, rechtzeitig moderne Fahrzeuge auszuliefern, die komplett aus Stahl bestehen und eben nicht aus Holz wie die Tram, weil wir erinnern uns, durch diese scharfen Holzsplitter war das einfach eine große Gefahr und hat eben zu sehr fatalen Folgen geführt bei diesem Unglück. Und er hat sich eben beschwert, wie das sein kann, dass in Wien solche alten Züge rumfahren und auch alte Busse und warum da nichts weitergeht. Das Ganze verlief aber ohne konkretes Ergebnis, also das war mehr so ein politischer Move. Und auch die Wiener Verkehrsbetriebe haben das Thema aufgegriffen, und in den folgenden Jahren nach dem Unglück, muss man sagen, haben sie sehr schnell nach und nach ihren Fuhrpark erneuert. Aber es gab tatsächlich Fahrzeuge mit Holzverkleidung, mit diesen offenen Türen und auch mit einem ja so stehenden Fahrer vorne, also so wie diese Unglückstram auch war. Die sind dann doch noch eine Weile gefahren, und zwar bis 1978, also noch ja 18 Jahre lang.
Fast 20 Jahre eigentlich, ja.
Fast 20 Jahre, ja, sind die immer noch gefahren. Und das waren ja alles Faktoren, die das Unglück in Döbling und auch dessen Folgen sehr verschlimmert haben. Aber es sind weiter diese Trams gefahren. Es gab nach diesem Unglück aber direkt eine interne Anweisung, und zwar alte Straßenbahnen, die keine Schienenbremse haben, also eben nur diese elektrische Bremse und eine Handbremse, die dürfen nur maximal 25 km/h fahren. Also so als Vorsichtsmaßnahme direkt nach dem Unglück, auch wenn es, wie wir wissen, gar keine technische Ursache gab, sondern allein menschliches Versagen war aufgrund der Betrunkenheit dieses Fahrers.
Das ist ganz spannend. Also wie du schon gesagt hast, das wirkt eher wie so ineffektiver Aktionismus, würde ich sagen. Also dass im Grunde genommen fast noch 20 Jahre lang die Trams des alten Typs weitergefahren sind, obwohl man da ja auch im Grunde genommen sagen kann, das wäre auch einer der Hauptgründe für die hohe Anzahl von Opfern. Das ist ja eigentlich fast fahrlässig. Und wenn man dann sich anschaut, da wurde zumindest so getan, als würde viel getan werden. Hart irgendwie.
Ja, schon, ja.
Bei dem, was ist natürlich auch irgendwie, ich sag mal, bei weitem nicht unmöglich, aber natürlich dann schon ein bisschen schwieriger zu sagen, wie geht man dieses Problem an, dass dann ein alkoholisierter Fahrer gefahren ist, der ja ganz klar Schuld hatte an dem Unglück. Wie ist das denn generell bei dem Thema? Also Alkohol als Unglücksursache im öffentlichen Personennahverkehr. Ist das schon häufiger passiert? Ist das insgesamt ein Risikofaktor?
Ja, das fand ich eine ganz spannende Frage, weil machen wir uns nichts vor, was so Straßenverkehr angeht, gibt es ja jedes Jahr so viele Fälle, die auf Alkohol zurückzuführen sind oder Alkohol am Steuer. Also das ist etwas, was wir als Gesellschaft oder wo wir als Gesellschaft irgendwie auch versagen, weil das Ganze immer wieder passiert. Die spannende Frage ist, wie das Ganze so bei so Schienenverkehrsmitteln angeht. Und tatsächlich, wenn du mal so ein bisschen googelst, du findest schon einige Fälle. Ich habe mich jetzt mal beschränkt auf Eisenbahn. Und hier mal so ein paar Beispiele. 2019 zum Beispiel, da ist ein ICE-Lokführer mit 2,5 Promille unterwegs gewesen und hat dadurch den Halt in der Stadt Wittenberg in Sachsen-Anhalt verpasst. Also er ist dann mit seinem ICE einfach vorbeigerauscht. Ein anderer Fall aus dem Dezember 2022 in der S-Bahn in Stuttgart. Auch dort ist ein Lokführer betrunken gefahren, fährt dann immer wieder an Bahnhöfen durch. Auch dort Ursache Alkohol. Mai 2024, also wirklich sehr aktuell, ein Fall aus Brandenburg, da ist eine Regionalbahn unterwegs gewesen und da hat dann die Zugbegleiterin, die hat die Polizei informiert, weil ihr irgendwie diese Fahrweise sehr komisch vorkam. Also auch dort hat der Lokführer nicht rechtzeitig gebremst oder wurde automatisch gebremst öfter, weil er irgendwie eben zu schnell gefahren ist. Und auch dort hat man dann die Bahn angehalten und hat dort beim Lokführer Alkohol festgestellt. Ein Fall noch aus dem Jahr 2022, ein Güterzuglokführer wurde mit über 2 Promille erwischt. Aufgefallen ist das Ganze beim Rangieren, weil ein Kollege hat da auch dann die Polizei gerufen, weil ja ihm eben diese Fahrweise komisch vorkam. Man muss aber wirklich sagen, das sind alles wirklich Einzelfälle. Also man darf da nicht sagen, das Ganze ist ein Risikofaktor oder jetzt eine ganze Berufsgruppe unter Generalverdacht stellen, weil wenn du dir mal anschaust, wie viele Züge jeden Tag fahren oder auch Straßenbahnen, also wie viele Bewegungen es da jeden Tag gibt, dann sind das wirklich alles Einzelfälle. Am Ende muss man, oder kam ich zum Schluss, okay, im Straßenverkehr passiert das ja auch jeden Tag und warum sollte das irgendwie Halt machen vor Schienenverkehrsmitteln? Also am Ende bleibt so der Mensch mit seinen Verfehlungen und das ist ein Thema, was tatsächlich vorkommt, aber es ist wahnsinnig selten. Also im Grunde ist das nichts, wo ich sagen würde, das ist jetzt irgendwie eine so häufige Ursache, dass man die irgendwie auch angehen müsste, weil es sind wirklich Einzelfälle.
Das ist ja auch, man kann ja auch fast sagen, irgendwie das System funktioniert. Hast gesagt, hier bei dem Güterzug wurde es von niemandem bemerkt, die Polizei wurde gerufen. Bei der Brandenburger Regionalbahn hat die Zugbegleiterin die Polizei alarmiert. Also da kann man ja sagen, im Grunde das System funktioniert, es wurde erkannt, es wurden die nötigen Schritte eingeleitet. Es konnte nicht verhindert werden, aber es wurden alle Maßnahmen ergriffen, um genau, damit es in dem Moment stoppt. Und ich denke mal natürlich auch die werden nicht so schnell wieder in einen Zug gelassen, denke ich mal.
Genau, also bei sowas ist auf jeden Fall dann der Führerschein, also es gibt ja auch einen Führerschein eben für Lokführer, der ist dann erstmal weg und es ist relativ mühsam, dass man dann auch wieder fährt, weil es ist einfach, es gibt Nachschulungen, man ist natürlich sehr unter auch ärztlicher Kontrolle, eben gerade beim Thema Alkohol. Und man darf ja auch nicht vergessen, das ist ja so, Alkoholsucht ist ja eine Krankheit. Also das ist ja nichts, wo man jetzt den Leuten einen Vorwurf machen kann, sondern die sind krank und sowas muss ja auch behandelt werden. Und man muss eben dann vielleicht einen Entzug machen und das Ganze eben streng kontrolliert. Und es ist ein langer Weg, bis man dann wieder zurück ist, um einen Zug fahren zu dürfen.
Genau, das ist ein guter Punkt, weil also niemand, der jetzt quasi da kein chronisches Problem hat, denke ich, würde mit 2,5 Promille einen ICE fahren. Ne? Aber du hast ja auch eine Stadt gefunden, wo wirklich extrem streng bei dem Thema drauf geschaut wird und wo tatsächlich jeder Fahrer vor Dienstbeginn auf Alkohol kontrolliert wird. Wo ist das?
Tatsächlich, das ist in der Metro in Moskau, also in der U-Bahn dort. Und zwar folgt dort vor Dienstbeginn ein, ja, man muss das sagen, eigentlich ein ganzer Gesundheitscheck. Also es wird der Blutdruck gemessen, es wird der Puls gemessen und das ist eben auch das Interessante, warum ich auf das Thema kam, es wird tatsächlich jeder U-Bahn-Fahrer vor Dienstbeginn einem Alkoholtest unterzogen. Und das Ganze dauert dann ungefähr so eine Viertelstunde. Also bevor überhaupt der Kollege irgendwas arbeitet, wird er erstmal abgecheckt, er wird jeden Tag auf Alkohol getestet. Und danach folgt dann auch so eine so ein kleiner Check, was so Arbeitsanweisungen geht oder Wissensstand. Und zwar egal, wie lange man das schon U-Bahn-Fahrer ist in Moskau, wie erfahren man ist, jeder U-Bahn-Fahrer wird von einem Instrukteur befragt, zum Beispiel über neue Regeln, hat sich irgendwas verändert, gibt es neue Anweisungen, neue interne Dienstregeln und so ein bisschen auch über so Fachwissen Grundsätzliches. Und das Ganze dauert 20 Minuten, also 15 Minuten
wow.
Gesundheit, ja, danach noch 20 Minuten eben so fachliches Wissen überprüfen. Und erst wenn das Ganze durch ist und er das Ganze eben auch unterschrieben hat, darf er dann seinen ersten U-Bahn-Zug übernehmen und fahren. Und dazu muss man auch wissen, dass die Metro in Moskau wahnsinnig groß ist, mit einem wahnsinnig dichten Zugverkehr und dort wahnsinnig viele U-Bahn-Fahrer auch jeden Tag im Dienst sind. Also wie viel im Hintergrund da passiert, weil das musst du ja auch erstmal schaffen, dass du jeden U-Bahn-Fahrer medizinisch und fachlich durchcheckst vor jedem Dienstbeginn. Fand ich sehr beeindruckend, sehr spannend. Und da ist aber die Metro Moskau, was ich rausgefunden habe, die einzige, die das Ganze so macht oder so ein krasses System hat.
Finde ich total spannend. Wusstest du übrigens auch, ich weiß nicht, ob das, kann man vielleicht sagen, dass das auch was damit zu tun hat, dass dass Frauen erst seit 2021 in Moskau Metro-Fahrerin sein dürfen.
Das wusste ich da, nee, wusste ich gar nicht, dass das erst seit 2021 ist. Wundert mich, ja.
Das geht wohl anscheinend tatsächlich auf so eine Liste, auf so eine uralte Liste noch aus der Sowjetunion zurück, wo quasi Jobs drauf standen, die als zu gefährlich für Frauen erachtet wurden. Und das hat sich aha. erst in, ja, vor offensichtlich relativ kurzer Zeit geändert.
Ja. Spannend, wusste ich gar nicht, ja. Wobei ich dachte, dass ja gerade der so ehemalige Sowjetstaaten waren ja immer sehr vorbildlich, was so Gleichberechtigung angeht. Also Frauen haben da ja immer schon sehr früh gearbeitet und waren ja auch so Teil oder eingeplant auch als Teil der Wirtschaftsleistung. Aber dass es da so tatsächlich manche Berufe gab, die scheinbar gar nicht für Frauen zugelassen waren, finde ich interessant.
Fand ich auch, also unter den Eindruck hatte ich auch insgesamt, deswegen hat es mich auch ein bisschen überrascht, aber es ging wohl tatsächlich, also irgendwie diese Liste von Jobs, die vor allem auch so viel oder also wirklich so Risiko für Leib und Leben bedeuteten oder eben auch große körperliche Anstrengungen bedeuteten. Und da wurde dann eben wohl aber die Entscheidung getroffen, dass eben so modernes Fahren von modernen Zügen nicht mehr darunter fällt und es dementsprechend geht. Aber ich will mal sagen, vielleicht gibt es auch dann den Zusammenhang damit, dass es eben zu diese Kontrollen gibt. Aber mich ja. erst auch nicht so weit herauslehnen.
Ja, aber auch ein spannendes Thema. Ich würde mich auch gerne mal mit der Metro in Moskau beschäftigen, irgendwie thematisch, weil ich es auch irgendwie ein sehr, ja eben wahnsinnig spannendes System finde, weil es so groß ist und ja. Dort so dichter Zugverkehr ist. Vielleicht machen wir da mal auch eine Folge drüber. Finde ich irgendwie auch ganz spannend.
Ich finde es auch auf jeden Fall spannend, ja.
Ja. So viel zum Fall heute, der Straßenbahnunfall in Wien-Döbling. Die Bilder findet ihr bei uns auf Instagram, wie immer in den nächsten Tag, katastrophen.podcast. Und da findet ihr dann auch ein Bild von diesen eben alten Zügen, weil wir gesprochen haben, Holz und offene Plattform und so weiter. Könnt ihr euch dann bei uns auch anschauen auf Instagram. Und dann hören wir uns nächste Woche mit einem neuen Fall hier wieder.
Auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, bis dahin.
Bis dahin.
Falsche Zeit, falscher Ort wird präsentiert von Max und Hans. Producerin Judith Trost. Sounddesign Simon Büchsenschütz. Schnitt Hermann Nguyen.